als hätte ich das mitgekriegt. Vielleicht habe ich das Heft doch mal irgendwo gesehen.
Das war jetzt in der letzten, in der
In der letzten Ausgabe.
ja, da ging es um Berufung, da waren verschiedene Porträts drin. War ganz schön, so wie sie lebt und lebt.
Sind Sie noch mal da gewesen im letzten Jahr?
Wie bitte?
Sind Sie noch mal in
Ja.
Israel gewesen?
Im Sommer, Sommerakademie.
Ah, hallo Tamar.
Guten Abend.
Guten Abend, Tamar.
Guten Abend. Wenn du auf die Teilnehmerliste gehst, ist bei dir weder Mikro an noch Mikro ausgeschaltet. Du bist noch.
Ich habe im Moment noch auf Stumm schalten. Aber ich weiß nicht,
Unten links.
ja, wo kriege ich das Mikro an?
Da unten in der Leiste ist ein ganz links bei
Ja,
dir,
nein,
stumm schalten.
weil du gesagt hast,
Ja, oder auch wenn man auf seine eigene Kachel geht, müsste man da oben auf der rechten Seite sehen können, wo man stumm schalten kann.
So, ich würde das nochmal gerade gerne sagen. Ich bin noch in der Akademie und eröffne jetzt gerade hier diese Veranstaltung, muss aber auch parallel eine eigene gerade noch mitmachen, die hier in der Akademie stattfindet. Und da ich so ganz schlecht mich in Bilokation bewegen kann, werde ich das hier dann mitlaufen lassen und immer mal zwischendurch ein Auge drauf haben, ob irgendjemand eine Frage hat. Aber ich denke, bis jetzt hat das ja alles immer wunderbar geklappt. Dann kommen wir zurecht.
Ja, ich denke auch.
Dann wünsche ich frohes Schaffen und bis bald.
Ja.
Bald.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir vollzählig sind. Ich denke, ich fange einfach mal langsam an. Wir sind heute genau in der Mitte der Tora angekommen. Der Abschnitt Levitikus 16 ist, wenn man die Wörter und die Buchstaben zählt, was einige fleißige Leute getan haben, dann sieht man, dass dieser Text genau die Mitte bildet. Und das ist sicher kein Zufall, denn Levitikus 16 beschreibt ja den Ritus des Versöhnungstages, Yom Kippur auf Hebräisch, der ein ganz besonderer Tag ist, weil es der einzige Tag im Jahr ist, wo der hohe Priester in das Allerheiligste gehen durfte, wo er Weihrauch und Blut in das Allerheiligste bringt und das natürlich auch eine besondere Vorbereitung braucht, wenn man sich den Ritus, so wie er hier im Text geschildert wird, vorstellt, ist im Allerheiligsten die Bundeslade und auf die Platte über der Bundeslade wird der Weihrauch gestellt, wird das Blut gespritzt. Im zweiten Tempel gab es ja keine Bundeslade mehr, aber nichtsdestotrotz gab es ein Allerheiligstes, das eben leer war. Und die Mischna berichtet, dass es einen Stein dort gegeben habe, der Gründungsstein war, auf dem die Welt geschaffen worden ist und dass das sozusagen der Ersatz war für die Platte über der Tafel mit den 10 Geboten, die nicht mehr da war. Damit fängt also unser Wochenabschnitt, der wieder ein doppelter Abschnitt ist, weil wir kein Schaltjahr haben, an. Und eigentlich damit nehmen wir Abschied von all den Vorschriften im Buch Levitikus, die sich wirklich nur auf das Heiligtum konzentrieren. Im weiteren Verlauf haben wir eine Mischung von kultischen und von gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen Geboten. Es geht zunächst weiter in Kapitel 17 mit dem Verbot zu schlachten, ohne etwas von dem Blut der Tiere auf dem Altar darzubringen. Also de facto heißt das, man kann nicht schlachten, ohne dass ein Teil davon Opfer ist. Auch wenn man eigentlich nur Fleisch essen möchte, geht es nicht ohne, dass ein Teil davon geopfert wird. Und das setzt natürlich eine Gemeinschaft voraus, die wirklich ganz nah am Heiligtum lebt, sodass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass man eben, wenn man Fleisch essen will, auch dessen Blut darbringen kann. Und im Anschluss daran wird dann auch nochmal, was ja schon an einigen Stellen in der Tora war, das Verbot, Blut zu essen, ganz energisch nochmal eingeschärft. In Kapitel 18 haben wir dann eine lange Liste mit intimen geschlechtlichen Beziehungen, die verboten sind. Und die werden auch damit begründet, dass die Durchführung oder das solcher intimer Beziehungen das Land verunreinigen. Und dass es Bräuche der Kanaanäer und der Ägypter sind, von denen man sich absetzen soll. Und es ist auch eine Warnung damit verbunden, dass eben gesagt wird, das waren Dinge, die haben die ursprünglichen kanaanitischen Völker im Land getan und haben das Land verunreinigt. Und deswegen wird Gott sie vertreiben aus dem Land, um es den Israeliten zu geben. Aber damit wird auch gleich gesagt, wenn ihr dasselbe macht, kann euch dasselbe passieren. Das ist, von daher ist dieser Text auch so eine Warnung, dass die Verheißung des Landes nicht völlig unbedingt ist, sondern eben auch das Einhalten der Tora verlangt. Dann beginnt in Kapitel 19 der zweite Abschnitt. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was auch in der Forschung heute das Heiligkeitsgesetz genannt wird, weil es eben beginnt, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und mit dieser Konzeption von Heiligkeit werden wir uns nachher noch mehr befassen. Und das ist eine Auflistung von Geboten, wo ich würde fast sagen, und ich habe es auch gerade in einer modernen Forschung dazu gelesen, eigentlich jeder Versuch, eine logische Ordnung in dieser Liste zu finden, eigentlich sinnlos ist. Weil es wohl gerade darum geht, eine möglichst breite Palette von Geboten zu zeigen und auch gerade sogenannte kultische Gebote neben zwischenmenschliche Gebote zu stellen, um zu sagen, alle sind gleich wichtig und alle, auch wenn es nach außen so aussieht, dass es ja nur zwischen Menschen ist, beziehen sich letztlich auf die Beziehung des Menschen zu Gott. Und darum ist vielleicht diese Unterscheidung zwischen kultischen und zwischenmenschlichen Geboten auch irgendwo, zumindest in diesem Abschnitt, irgendwo künstlich. Danach kommen dann nochmal, nachdem zunächst auch nochmal einige Gebote gegen Götzendienst ganz scharf eingeschärft worden sind, kommen nochmal die Unzuchtvergehen. Und in diesem Fall sind es nicht Sätze wie, du sollst das nicht tun, sondern wenn du das tust, wirst du mit dem und dem bestraft. Also es ist eine andere Formulierung als die Liste vorher. Und die traditionelle Auslegung sagt eigentlich, dass der Grund, warum wir diese beiden Listen haben und auch so nah hintereinander, andererseits aber auch durch ein Kapitel getrennt, dass das ist, um zunächst mal zu sagen, was verboten ist und nachher nachzutragen, was die Strafe dafür ist. Aber genau untersucht kommt das nicht unbedingt hin, denn die einzelnen Unzuchtbeziehungen, die genannt werden, sind nicht hundertprozentig identisch. Wenn man genau vergleicht, gibt es einige Dinge, die entweder nur in der ersten oder nur in der zweiten Liste sind. Also das ist unser Abschnitt für heute, ein Abschnitt voll von Geboten und Verboten. Ich habe als erstes mal jetzt was zum Versöhnungstag ausgesucht, nämlich einen Text einige Texte aus der Mishnah Yoma. Yoma ist der Name des Mishnah-Traktates, der sich mit dem Yom Kippur befasst. Und das ist das, weil Yom ist auf Hebräisch der Tag und Yoma auf Aramäisch, und das ist ja einfach heißt, der Tag zeigt so die Bedeutung dieses Tages. Man muss ihn gar nicht näher definieren. Der Tag, das ist Yom Kippur, der höchste Tag des Jahres ist. Und im Großen und Ganzen geht die Mishnah eigentlich ziemlich eng an Levitikus 16 entlang und beschreibt den Verlauf des Ritus. Aber ihr erstes Kapitel hat vor allem Vorschriften, die die Tage vor dem Tage selber betreffen und im biblischen Text gar nicht erwähnt werden. Was vielleicht noch zum biblischen Text sich lohnt zu erwähnen, ist, dass am Anfang eigentlich gar nicht ausdrücklich gesagt wird, dass wir jetzt mit dem Versöhnungstag zu tun haben, sondern es heißt nach dem Tod der Söhne Aarons. Und das bringt uns auch wieder zwei Wochenabschnitte zurück, wo wir die Geschichte von Nadav und Avihu gehört hatten, die eben fremdes Feuer geopfert haben und im Heiligtum umgekommen sind, sodass eigentlich der Abschnitt, den wir letzte Woche hatten, mit all den Unreinheitsvorschriften so ein bisschen wie eingeschoben wirkt und wir jetzt sozusagen zu dem Thema von vorher zurückkommen. Und da wird dann eben auch motiviert, sozusagen im Rückblick auf den Tod der Söhne Aarons, zu sagen, Aaron kann nicht zu jeder Zeit und beliebig ins Heiligtum gehen. Das wäre sozusagen im Rückschluss auch wieder eine Annahme, dass warum die Söhne Aarons gestorben sind. Also es scheint zunächst mal ein Ritus zu sein, der eine Reaktion auf das erschreckende Ereignis ihres Todes im Heiligtum ist und eigentlich erst gegen Ende, wenn es auch um die Vorschriften, die alle an diesem Tag einhalten sollen, dann erfahren wir, dass das der 10. Tag des 7. Monats ist und also ein Tag ist, der im liturgischen Kalender besonders festgelegt ist. Und die Mishna Yom Kippur, Yomar, fängt eben an, damit, wie es am Anfang heißt, 7 Tage vor dem Versöhnungstage lasse man den Hochpriester sich aus seinem Hause nach der Beamtenkammer zurückziehen. Warum soll er sich zurückziehen? Es ist der einzige Tag im Jahr, wo nur ein einziger Mann den Ritus vollziehen kann. An anderen Tagen kann es der hohe Priester oder ein anderer Priester machen. Aber der Ritus des Yom Kippur ist nur für den hohen Priester vollziehbar. Und von daher ist es ganz wichtig zu verhindern, dass er unrein wird. Und die schwerwiegendste Unreinheit, die hatten wir noch nicht im letzten Abschnitt, das habe ich gesagt, die kommt noch in Numeri, die Unreinheit von den Toten, die erfordert 7 Tage Reinigung. Und das ist eigentlich der Grund, warum man ihn 7 Tage absondert, also für den Fall, wenn er noch sich jetzt gerade verunreinigt hätte, hätte er noch die 7 Tage, um sich zu reinigen. Und auf die Weise soll er eben weiter vor Verunreinigungen geschützt werden. Und, aber es heißt trotzdem, es kann ja trotzdem eventuell noch was schief gehen, ferner halte man für ihn noch einen anderen Priester in Bereitschaft, weil er von einer Untauglichkeit betroffen werden kann. Also sozusagen ein hoher Priester in Potentia wird beiseite gestellt, der im Notfall seine Aufgabe übernehmen kann. Und dann geht es noch weiter. Rabbi Yehuda sagt, man halte für ihn auch eine andere Frau in Bereitschaft, weil seine Frau sterben könnte. Und es heißt, er soll Sühne schaffen, sich und seinem Hause. Und unter Haus ist die Frau zu verstehen. Und wenn das Haus die Frau nicht mehr da ist, kann er die Sühne für sich und sein Haus nicht bringen, ist die Folgerung. Und da ist aber jetzt doch irgendwo sozusagen kommt der gesunde Menschenverstand. Man entgegnete ihm, demnach hat die Sache kein Ende. Denn dann müssten wir ja noch eine dritte Frau und eine vierte Frau und sozusagen, es kann ja immer noch der theoretische Fall eintreten, dass eine stirbt. Also von daher lassen wir das. Die Wahrscheinlichkeit, dass nun ausgerechnet jetzt eine Frau stirbt, ist dann vielleicht doch so gering, dass man es drauf ankommen lässt. Dann geht es weiter. All diese 7 Tage sprengt er das Opferblut, räuchert er das Räucherwerk auf, säubert er die Lampen und opfert er Kopf und Füße auf. An allen übrigen Tagen opfert er, wenn er es wünscht. Der Hochpriester nimmt nämlich Anteil am Opferdienste als Erster und erhält seinen Anteil als Erster. Also im Normalfall ist der Hohepriester nicht verpflichtet, Opfer darzubringen. Er kann das sozusagen den anderen Priestern überlassen. Aber in diesen 7 Tagen soll er es tun, um sich daran zu gewöhnen und es dann auch richtig zu tun, wenn der hohe Tag kommt. Und wie kritisch das ist, dass er das richtig wissen soll, merken wir jetzt am nächsten Abschnitt. Man teilte ihm einige von den Ältesten des Gerichtshofes zu, die ihm über die Ordnung des Tages vorlasen. Diese sprachen zu ihm, Herr Hochpriester, lies du mit deinem Munde vor, vielleicht hast du es vergessen oder gar nicht gelernt. Am Morgen des Vorabends des Versöhnungstages führt man ihn vor das östliche Tor und führt ihm Farren, also ein altes Wort für Stiere, Widder und Schafe vor, damit er kundig und geübt im Dienste sei. Also das ist ein Aspekt, den man so überhaupt nicht im biblischen Text hat, dass wir einen Priester haben, der möglicherweise keine Ahnung von dem Ritus hat, den er vollziehen soll und man jetzt alles Mögliche tun muss, um sicherzustellen, dass es ja klappt. Und was wir aus der Zeit des zweiten Tempels wissen, ist, dass durchaus die hohen Priester nicht mehr besonders gelehrte, besonders würdige Leute waren, sondern dass teilweise auch ein käufliches Amt geworden war. Und eben gerade auch als die römische Besatzung schon war und die Römer auch was mitzusagen hatten, wer Hohepriester wird, war also nicht mehr die Gelehrsamkeit, sondern durchaus auch andere Dinge. Und in verschiedenen Stellen im Talmud wird also auch wirklich beschrieben, wie unwissend die hohen Priester waren und ja, wie elend in dem Sinne der Kult des zweiten Tempels im Vergleich zum ersten Tempel war. Dazu sehen wir aber auch noch, wer sind die Leute, die ihm vorlesen, die ihn unterrichten sollen? Das sind die Ältesten des Gerichtshofs. Das heißt, wir haben plötzlich eigentlich eine andere Autorität, die Bibel überhaupt nicht kennt, von Leuten, die offensichtlich ja Ahnung haben und die jetzt den hohen Priester unterrichten. Das geht auch gleich noch ein Stück weiter. Und zunächst mal heißt es, während der 7 Tage verweigerte man ihm keine Speisen und keine Getränke. Am Vorabend des Versöhnungstages bei Dunkelheit ließ man ihn nicht viel essen, weil das Essen zur Schläfrigkeit bringt. Und schlafen soll er ja nicht. Werden wir gleich auch noch sehen. Die Ältesten des Gerichtshofes übergaben ihn, das ist auch eine Sache, die eigentlich die Ehre des Priesters angeht, er wird übergeben sozusagen, wie jemand, der eigentlich ja, hingestellt wird, um was zu machen. Die Ältesten des Gerichtshofes übergaben ihn den Ältesten der Priesterschaft. Und diese brachten ihn in das Eutinos-Haus und vereidigten ihn. Sodann verabschiedeten sie sich und gingen fort. Sie sprachen zu ihm, Herr Hochpriester, wir sind Vertreter des Gerichtshofes und du bist sowohl unser als auch des Gerichtshofs Vertreter. Wir beschwören dich bei dem, der seinen Namen in diesem Haus wohnen lässt, dass du ihn nichts abweichen sollst von all dem, was wir dir gesagt haben. Darauf wandte er sich ab und weinte und auch sie wandten sich ab und weinten. Also hier ist ein ganz tiefes Misstrauen da, dass der hohe Priester das nicht richtig machen wird. Und das ist nicht nur, weil er es nicht weiß, sondern weil es auch einige Aspekte in dem Ritus gab, wo es Streitigkeiten gab. Und dieser Text in der Mishnah ist jetzt ja schon aus der Sicht des rabbinischen Judentums geschrieben und die wollen eben sicherstellen, dass es nach ihrer Auslegungsmethode geht und nicht nach der von gegnerischen Parteien, die noch zur Zeit des zweiten Tempels da waren. Und jetzt heißt es wieder, war er Gelehrter, so hielt er einen Vortrag. Wenn aber nicht, so hielten Gelehrte ihm einen Vortrag. War er im Lesen kundig, so las er etwas vor. Wenn aber nicht, so lasen sie ihm vor. Also auch hier wirklich der Gedanke, er ist nicht mal in der Lage, was zu lesen, möglicherweise. Was lasen sie ihm vor? Aus Iob, Ezra und der Chronik. Zacharia ben Kebutal erzählte, sehr oft las ich ihm aus Daniel vor. Will er einschlummern, so schnalzen die jungen Priester mit dem Mittelfinger und sprechen zu ihm, Herr Hochpriester, stehe auf und ermuntere dich ein wenig auf dem Pflaster. Man unterhält ihn, bis die Zeit des Schlachtens heranreicht. Warum ist das so wichtig, dass er nicht schläft? Das ist wieder das Problem der Unreinheit, dass er, wenn er schläft, vielleicht unkontrolliert Samenausfluss haben könnte und dann ist er unrein und kann den Text, den Ritus nicht vollziehen. Und darum tut man alles, um immer Einschlafen zu hindern. Ja, also wir haben ja einen Text, der irgendwo sehr kritisch mit dem hohen Priester und diesem ganzen Amt umgeht und vielleicht sieht man hier auch wirklich einen Konflikt von Autoritäten. Nämlich nach der biblischen Tradition sind eben die Priester auch diejenigen, wie es an einigen Stellen in der Tora gesagt wird, diejenigen, die das Volk unterweisen sollen. Also die Gelehrsamkeit, die Fähigkeit zu unterrichten, Entscheidungen zu treffen, ist nach der Tora eigentlich in den Händen der hohen Priester. Aber inzwischen, zur Zeit, wo die Mischna redigiert wird, um 215 nach, gibt es ja schon die Autorität der Rabbinen. Und die Rabbinen sagen, dass sie die Autorität haben. Sie haben die mündliche Tora, die ihnen vom Sinai parallel zur schriftlichen gegeben ist. Und sie sind die, die die wahre Lehre hüten. Und sie haben jetzt diesen Ritus, den sie natürlich nicht abschaffen werden, denn sie erkennen ja die schriftliche Tora an. Und der Ritus geht eben nur mit dem hohen Priester. Aber eigentlich wird alles getan, um das unter die rabbinische Kontrolle zu bringen und in gewisser Weise den hohen Priester zu einer Marionette zu machen, die den Ritus, den man als Rabbiner halt nicht selber machen kann, von ihm machen zu lassen. Aber gerade dieses erste Kapitel zeigt eine sehr starke Verschiebung der Autoritäten, die von dem biblischen Text bis zur Mishnah da ist. Wenn wir uns das sechste Kapitel ansehen, da geht es um den Bock, der nicht geschlachtet wird, sondern mit den Sünden beladen und in die Wüste geschickt wird. Da kommt überhaupt der Ausdruck Sündenbock her von dieser Zeremonie. Während natürlich Levitikus 16 den Ritus so darstellt, dass er im Bundeszelt in der Wüste geschieht. Für die Mishnah ist schon klar, der Ritus läuft im Tempel ab und von daher muss der Bock aus Jerusalem hinaus in die Wüste, nach Osten, in die judäische Wüste gebracht werden. Und es gibt den Mann, der ihn begleiten muss. Und so wird also beschrieben, dass das natürlich eine wichtige Prozession sozusagen ist. Von den Vornehmen Jerusalems begleiteten ihn manche bis zur ersten Hütte. 10 Hütten waren von Jerusalem bis zum Felsen, eine Strecke von 90 Ruß, 7,5 Ruß auf ein Mehl. An jeder Hütte sprachen sie zu ihm, da ist Speise, da ist Wasser. Das heißt also, der Mann, der den Bock begleitet, war nicht verpflichtet zu fasten, wie wir ja nachher sehen, dass es eigentlich alle verpflichtet war. Man begleitete ihn von Hütte zu Hütte, ausgenommen die letzte, von der aus sie ihn nicht zum Felsen begleiteten. Vielmehr standen sie von Ferne und beobachteten sein Tun. Was machte er da? Er teilte den rot glänzenden Wollstreifen. Die eine Hälfte band er an einen Felsen und die andere Hälfte band er dem Bock zwischen die Hörner. Dann stieß er ihn rückwärts hinunter und er stürzte rollend hinab. Und ehe er noch die Hälfte des Berges erreichte, bestand er aus einzelnen Gliedern. Hierauf kehrte er um und verblieb, bis es dunkelte, in der letzten Hütte. Wann beginnt die Unreinheit seiner Kleider? Sobald er, so steht es im biblischen Text, dass er unrein wird, sobald er die Mauer Jerusalems verlässt. Rabbi Shimon sagt, mit seinem Hinabstoßen in die Felsschlucht. Man berichtete dann dem hohen Priester, dass der Bock in der Wüste angelangt sei. Woher wusste man, wann der Bock in der Wüste angelangt war? Es gab ja kein Telefon, mit dem man hätte anrufen können. Man hatte Posten aufgestellt, die ihre Sudarien, das muss eine Art von Fahnen sein, schwenkten. Und so wusste man, wann der Bock in der Wüste angelangt war. Rabbi Yehuda sagte, sie hatten ja ein vortreffliches Zeichen. Von Jerusalem bis Beit Hedudo sind 3 Mil. Wenn sie 1 Mil gingen, 1 Mil zurückkehrten und die Dauer eines Mil warteten, wussten sie, dass der Bock in der Wüste angelangt war. Rabbi Ishmael sagte, sie hatten ein anderes Zeichen. An der Tür der Vorhalle war der rot glänzende Wollstreifen befestigt. Und wenn der Bock in der Wüste angelangt war, wurde der Streifen weiß, wenn es heißt, sind eure Sünden auch scharlachrot, schneeweiß sollen sie werden, aus Jesaja. Der Unterschied zum biblischen Text hier ist, dass aus dem biblischen Text zumindest nicht eindeutig hervorgeht, dass der Bock sterben wird. Der wird in die Wüste geschickt. Und eigentlich könnte man denken, der wird irgendwo verscheucht und wird da weiter rumlaufen. Während hier eben ganz klar gesagt wird, er wird von einem hohen Felsen gestürzt und zerbricht im Grunde genommen in alle Teile. So steil ist das, bis er unten anlangt. Und wir sehen auch, wie man sozusagen nach einem Zeichen sucht, zu sagen, dass die Sünden vergeben sind. Und das eine wäre eben zu sagen, das passiert sozusagen automatisch, sobald wir von der Zeit her ausrechnen können, dass der Bock schon runtergestoßen ist, ist die Sühne erreicht. Aber es gibt auch die Vorstellung von einem Wunderzeichen, dass nämlich ein Wollstreifen, der im Tempel befestigt war, weiß wird in dem Moment, in dem der Ritus abgeschlossen ist und sozusagen die Sühne erreicht ist. Und im letzten Kapitel von der Mishnah geht es dann um die Vorschriften, die für die Allgemeinheit gelten, wo es im biblischen Text eigentlich nur relativ allgemein heißt, dass man sich an diesem Tag, also ich halte die Übersetzung, kasteien sollte, für am besten. Das ist das hebräische Verb ina, das wird auch benutzt zur Unterdrückung der Israeliten in Ägypten. Also es kann sozusagen sich selber kasteien eben dann bedeuten. Und die Mishnah kennt eben ganz klare Kriterien, was das bedeutet. Das heißt dann nämlich, am Versöhnungstage ist das Essen, das Trinken, das Waschen, das Salben, das Anziehen der Sandalen und der Beischlaf verboten. Das ist das, wie das sich kasteien definiert wird. Und als weitere Details kommen jetzt noch, ein König und eine Braut dürfen das Gesicht waschen. Eine Wöchnerin darf Sandalen anziehen, so Rabbi Eliezer. Die Weisen verbieten dies. Und jetzt kommt die Frage, was ist sozusagen die genaue Definition von Essen und Trinken? Wer das Quantum einer großen Dattel ist, dieser und ihres Steines, oder ein Mund voll trinkt, ist schuldig. Verschiedene Speisen werden zum Quantum einer Dattel und verschiedene Getränke werden zum Quantum eines Mundvolls vereinigt. Speisen und Getränke werden nicht miteinander vereinigt. Das heißt, man hat nicht einfach gesagt, man darf gar nichts essen, sondern man versucht zu definieren, welche Menge von etwas in den Mund nehmen gilt als Essen oder Trinken. Das ist zwar eigentlich auch verboten, aber es ist nicht mit der Strafe der Ausrottung bedroht, was ansonsten eben für das Nicht-Sich-Kasteien nach dem biblischen Text gilt. Und das hat heute durchaus einige Wichtigkeit für Leute, die, also wer richtig krank ist oder eine Frau, die gerade geboren hat, die sind natürlich sowieso vom Fasten ausgenommen, weil klar ist, dass es lebensgefährlich ist. Aber Leute, die eben nicht so schwer krank sind, aber sich auch nicht sicher sind, ob sie durchhalten können, die haben dann die Möglichkeit, in größeren Zeitabständen eben jeweils so kleine Mengen essen, die man zwar eigentlich auch nicht essen darf, aber die eben nicht das große Verbot übertreten. Und das kann zum Beispiel für stillende Frauen, kann das eine Lösung sein, oder eben für Leute, die schwach sind, aber nicht so krank, dass man wirklich sagen würde, sie brauchen gar nicht zu fasten. Und es lässt natürlich auch dem Einzelnen einen gewissen Entscheidungsspielraum, wo eigentlich, also die Tendenz her ist heute eigentlich, dass man diese Erlaubnis eher nicht ausnutzt. Also obwohl es sie gibt, ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob man es Ehrgeiz nennen soll, aber jeder, der nur irgendwie kann, versucht wirklich überhaupt nichts zu essen und zu trinken. Die Mishnah geht dann weiter. Wer bei einem Entfallen, also einem Vergessen, sei es, dass er vergessen hat, es ist Yom Kippur, sei es, dass er vergessen hat, dass es verboten ist zu essen, also wer bei einem Entfallen gegessen und getrunken hat, ist nur ein Sündopfer schuldig. Also obwohl er gegessen und getrunken hat, aber das ein Vergessen war. Wenn aber gegessen und eine Arbeit verrichtet, so ist er zwei Sündopfer schuldig. Wer ungenießbare Speisen gegessen, ungenießbare Getränke oder Tunke oder Salzbrühe getrunken hat, ist frei. Das heißt, als Essen gilt nur etwas, was auch wirklich genießbar ist. Und wenn man etwas isst, was einem nur schadet und furchtbar schmeckt, gilt das eigentlich gar nicht als Essen. Man braucht Kinder am Versöhnungstage nicht fasten zu lassen. Jedoch muss man sie ein Jahr oder zwei Jahre vorher, das heißt vor der Bar Mitzwa oder der Bat Mitzwa, daran gewöhnen, damit sie in den Geboten eingeübt seien. Wenn eine Schwangere den Duft einer Speise riecht, so gebe man ihr zu essen, bis sie sich erholt. Einem Kranken gebe man zu essen auf Verordnung von Sachkundigen. Sind keine Sachkundigen anwesend, so gebe man ihm zu essen auf sein eigenes Verlangen, bis er sagt, er habe genug. Wenn jemand von Heißhunger befallen wird, so gebe man ihm zu essen, selbst unreine Dinge, bis seine Augen erhellen. Ja, und jetzt kommt eigentlich die Situation. Wir haben ja hier jetzt, die ganze Mishnah hat davon gehandelt, wie dieser Ritus stattfindet, mit dem alle entsühnt werden einmal im Jahr. Aber der Ritus kann ja nicht mehr vollzogen werden. Es gibt keinen Tempel mehr. Wo bleibt die Sühne jetzt? Und Jetzt kommt zunächst noch mal der Gedanke der Opferkonzeption, das Sündopfer und das zweifellose Schuldopfer sühnen. Und jetzt kommt aber der Tod und der Versöhnungstag verbunden mit Buße sühnen. Es ist nicht mehr der Ritus des Versöhnungstages, sondern der Tag selber. Einfach dadurch, dass er ankommt und eingehalten wird, der sühnen kann. Die Buße sühnt leichtere Sünden, ob Gebote oder Verbote betreffend. Wegen schwererer aber bleibt er in der Schwebe, bis der Versöhnungstag kommt und sühnt. Sagt jemand, er wolle sündigen und Buße tun, also sozusagen sündigen aus dem Wissen heraus, ja, wenn ich Buße tue, wird es mir ja vergeben, sündigen und Buße tun, so lässt man ihm nicht gelingen, Buße zu tun. Sagt er, er wolle sündigen und der Versöhnungstag werde es sühnen, so sühnt es der Versöhnungstag nicht. Sünden des Menschen gegen Gott sühnt der Versöhnungstag. Sünden des Menschen gegen seinen Nächsten sühnt der Versöhnungstag nicht eher, als bis man seinen Nächsten besänftigt hat. Rabbi Elazar ben Azaria trug vor, von allen euren Sünden vor dem Herrn sollt ihr rein werden. Sünden des Menschen gegen Gott sühnt der Versöhnungstag. Sünden des Menschen gegen seinen Nächsten sühnt der Versöhnungstag nicht eher, als bis man seinen Nächsten besänftigt hat. Rabbi Akiva sprach, heil euch Israel. Wer ist es, vor dem ihr euch reinigt? Wer ist es, der euch reinigt? Es ist euer Vater im Himmel, wie es heißt, und ich werde reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Ferner heißt es, die Hoffnung Israels ist der Herr, wie das Tauchbad die Unreinen reinigt, so reinigt der Heilige, gepriesen sei er, Israel. Ja, also soweit die Mischna. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Ja, Herr Schobes. Ja.
Werden da nach der Mischna im Ernst 8 Tage lang ein junger Stier geopfert oder werden die 7 Probetage, nimmt man da was anderes? Das kommt mir
sehr aufwendig vor. Nein, das werden die Tiere sein, die sowieso geopfert werden müssen. Denn es gibt ja jeden Tag vorgeschriebene Opfer. Und dann kann man halt den hohen Priester statt einen anderen Priester darbringen lassen. Also man muss nicht davon ausgehen, dass nur damit er üben kann, jetzt deswegen Opfer dargebracht werden. Haben Sie noch eine weitere Nachfrage oder ist die Hand einfach oben geblieben? Okay. Ja, weitere.
Ja, was ist das Eutinos-Haus?
Das sind Gebäude zur Zeit des zweiten Tempels, die erwähnt werden. Das muss ein Haus gewesen sein, das wohl relativ am Rande des Bezirks war, aber hundertprozentig genau sind diese Orte auch nicht mehr unbedingt zu lokalisieren. Es gibt einen Mishnah-Traktat, der Traktat Midot, der beschreibt mehr oder weniger den.
Ist nicht unbedingt wichtig.
Bitte?
Ist nicht so wichtig für uns, nicht wichtig.
Nein, es ist also auch so, also es ist einfach, also was einem irgendwo wichtig ist, ist, dass er eben an einem besonderen Ort ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er auch relativ nah. Der hohe Priester muss auch mehrmals am Tag in die Mikwe gehen, dass es, glaube ich, relativ nah dazu ist. Also es sind wohl eher praktische Gründe.
Okay.
Ja, Herr Schubes.
Ich hatte doch noch eine Frage. Er gehört zum Gerichtshof. Sind das die Rabbiner?
Ja, das ist also eigentlich der Sanhedrin und das sind sozusagen die größten Gelehrten, wo man sich halt entschieden hat, wo man die ausgewählt hat, weil sie als die höchsten Autoritäten gelten, dass man sie zu Mitgliedern des Gerichtshofes ernannt hat. Und jedes Mal, wenn einer normalerweise durch Tod ausgeschieden ist, wurde sozusagen der nächst als nächst kompetente Geltende danach geholt.
Zum Wort Yom Kippur noch mal eine Frage, bitte. Und zwar, wir kennen ja das Wort Kaporet.
Ja.
Kaporet. Das ist der Deckel, der auf der Lade liegt. Ja. Warum nennt man diesen Deckel Sühne oder Sündendeckel Oder ich habe auch eine Übersetzung, da gab es Sündenthron oder Gnadenthron.
Ist ja, Gnadenthron, das ist Luthers Übersetzung.
Das Luther, ja.
Ja, weil eben der Gedanke ist, also das Gemeinsame an der Kaporet und dem Yom Kippur ist eben die Wortwurzel KPR, die sühnend reinigen bedeutet. Und wir hatten ja gerade gesehen, dass gerade am Yom Kippur der einzige Tag ist, wo der hohe Priester in das Allerheiligste geht, um eben gerade auf die Kaporet, auf die Sühneplatte, den Weihrauch und das Blut darzubringen. In dem Sinne ist das, er sühnt zwar auch alle anderen Geräte des Heiligtums, aber das ist sozusagen das Besondere. Und in dem Sinne kann man sagen, weil das nur bei diesem Ritus einmal im Jahr geschieht, ist das der Ort, der die besondere Sühne bringt und von daher wohl auch der Name da drin ist.
Hierzu noch, wir haben ja schon im Deutschen wirklich Schwierigkeiten, das Wort Sühne zu definieren. Ja, was ist hier, weil wir setzen es ja manchmal, wir setzen es gleich mit Vergebung, mit Verzeihung, auch wieder teilweise auch mit Wiedergutmachung. Was ist aber im Judentum als Sühne, ich weiß gar nicht, was ist das richtige Wort für Sühne?
Also Sühne passt schon für eben Kaporet und Yom Kippur. Das ist wirklich ein eher technischer Begriff, der kultische Vollzüge betrifft. Eben, dass man mit Blut vor allem die heiligen Geräte, den Tempel reinigt und dass dadurch Sühne geschaffen wird. Das ist in gewisser Weise, könnte man sagen, etwas fast automatisch Geschehendes, wenn man den Ritus richtig tut. Und dann nebenbei, darum sehen wir ja nachher, das sehen wir im letzten Abschnitt der Mishnah, das eben ganz wichtig ist zu sagen, dass man sich nicht auf ein so automatisches Sühnen verlassen soll, auch wenn der Ritus eigentlich sagt, das geht so, sondern dass es auch die Notwendigkeit der Umkehr und der Buße besteht. Aber im Grunde genommen sind das unterschiedliche Konzeptionen, wie man eben sich benimmt, wenn man vor Gott etwas falsch gemacht hat, ob man das eben eher auf eine technisch-rituelle Weise macht oder ob da eben ein bestimmtes Verhalten ist. Und das schließt sich im Judentum nicht aus. Es sind natürlich unterschiedliche Traditionen, die da kommen. Das ist hier das kultische Sühnen ist eine priesterliche Tradition und die natürlich auch die Kontrolle der Priester über dieses Sühnen bewahren will. Wir lesen ja gleich noch den Text von Maimonides über die Vorschriften zur Umkehr. Da sieht man, dass der Mensch selber eine ganze Menge Dinge machen kann, um zu sühnen, um Vergebung zu erlangen.
Ja gut, aber wir haben ja praktisch zwei Richtungen für das Sühnen. Einmal ist das ein Vergehen vom Menschen im Hinblick zu Gott. Und das zweite ist ja ein Vergehen, ein zwischenmenschliches Vergehen, was genauso gesühnt wird.
Nach der kultischen Vorstellung wird alles durch diesen einmaligen Ritus gesühnt. Und dass das eben nicht reicht, sehen wir im letzten Abschnitt der Mishnah, damit das eben gesagt wird, zwischenmenschliche Vergehen verlangen noch ein bisschen mehr. Das sind Dinge, die einander stehen und die man nicht sozusagen gegeneinander ausspielen soll, auch wenn sie in einem gewissen Widerspruch vielleicht stehen, aber die eigentlich alles für die Gesamtkonzeption der Sühne und der Erlangung der Verzeihung gelten.
Ja, gehört zur Sühne Reue?
Wenn es die rituelle Sühne ist, nicht notwendigerweise. Das ist eigentlich die andere Konzeption, eben um Verzeihung zu bitten. Das werden wir gleich bei Maimonides sehen. Da ist die Reue ganz wichtig. Aber für das, was alles, was mit Ritus verbunden ist, streng genommen muss das nicht sein. Man könnte sagen, man muss den Ritus so machen, wie es sich gehört. Aber natürlich ist völlig klar in der jüdischen Tradition, dass das nicht reicht. Natürlich erwartet man, dass der Mensch Reue hat, aber es sind sozusagen zwei unterschiedliche Stränge in der Tora.
Weil hier das Wort Reue überhaupt nicht erwähnt ist.
Ja, nein, das kommt im biblischen Text überhaupt nicht vor. Ich denke, was hier in der Mishnah-Übersetzung, die ich genommen habe, Buße genannt wird, das ist eigentlich die Reue. Denn das ist das hebräische Wort Tshuva, dass er die Umkehr ist. Das habe ich jetzt gleich in dem Text bei Maimonides, habe ich das immer als Umkehr übersetzt und die schließt auch Reue ein. Das sehen wir gleich.
Ja, Reue ist Charata.
Charada ist beim heutigen Hebräisch Reue, aber das kommt im biblischen, im rabbinischen Kontext, soweit ich es sehe, eigentlich nie vor, sondern das ist die Tshuva, die Umkehr, die eigentlich in sich beinhaltet, dass man auch etwas bereut. Ja, Herr Schad, Sie melden sich schon lange.
Also zwei Dinge sind mir wichtig oder sind mir aufgefallen. Die Verbindung der Abdeckung der Bundeslade mit Sühne kommt im Grunde nur in der katholischen Einheitsübersetzung so deutlich zum Ausdruck. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Vulgata Propitiatorium dafür übersetzt. Und das ist natürlich der Sühnegedanke, der sehr stark dann hier durchschlägt. Die zweite Sache, die ich anmerken möchte, für mich ist es erstaunlich, dass die Sühne gegenüber Vergehen, gegenüber Gott automatisch passiert und die andere für zwischenmenschliche Vergehen im Grunde an meine Bereitschaft, dem anderen zu vergeben oder um eine Versöhnung mit dem Nächsten darum zu bemühen, geknüpft wird. Und das ist ja was, was auch in unserem Vater Unser sehr stark betont wird.
Das zeigt eben vielleicht auch, natürlich letztlich auch, das sehen wir auch gleich bei Maimonides nochmal, letztlich erfordert auch ein Vergehen Gott gegenüber natürlich Umkehr. Aber es wird hier schon sozusagen, Gott ist eher bereit, sich eine Zeremonie sozusagen einschließen zu lassen, als das bei den zwischenmenschlichen Vergehen erlaubt ist. Und es ist auch wirklich so, also das passiert in den Tagen vor Yom Kippur, dass Leute plötzlich zum Telefon greifen und anrufen und sagen, du, vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen habe ich das und das gemacht. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Sollte man natürlich eigentlich sofort tun, aber der Yom Kippur direkt drängt sozusagen nochmal, dass man die Sachen, die im Jahr liegen geblieben sind, dass man die versucht, in Ordnung zu bringen. Brigitte?
Ja, ich habe eigentlich gar keine Frage. Ich würde gerne den Herrn Schobes bitten, dass er sein Mikrofon ausmacht, denn wir hören ihn die ganze Zeit und es stört wahnsinnig, finde ich. Herr Schobes!
Ja, okay.
Hat er es gehört? Ja.
Ich habe jetzt gar nicht, ich habe nur so ein bisschen was an Gluckern im Hintergrund gehört und mir war nicht klar, wo es herkam.
Danke. Gut, dann. Nein, stopp, falsch.
Wolltest du noch was anmerken?
Nein, ich wollte die Hand wegmachen, aber sie ging nicht weg, sondern kam wieder. Okay, danke. Okay.
Ja, dann kommen wir jetzt eben noch ein bisschen in diesen Bereich, der eben gar nicht mehr kultisch ist, sondern wie es wirklich darum geht, wie der Mensch seine Handlungen ändern soll. Und das hat Maimonides zusammengetragen in einem eigenen Paragraphen, Vorschriften zur Umkehr in seinem halachischen Kompendium Mishneh Torah. Und was daran interessant ist, er hat sich entschlossen, diese Vorschriften in das erste Buch aufzunehmen, in dem es wirklich um die allerwichtigsten Glaubensgrundlagen geht. Also das zeigt schon, dass er die Notwendigkeit, umkehren zu müssen, als etwas ganz Wesentliches in der Beziehung des Menschen zu Gott sieht. Und ich habe das hier ein bisschen eingeteilt, also sozusagen die Stichworte am Anfang, das sind meine Konkretisierungen. Und da habe ich dann einzelne Sätze aus den Vorschriften dazugetan. Also sozusagen das erste ist Umkehr. Was nötig ist, ist Umkehr. Und das ist eben in dem hebräischen Wort Teshuvah, in dem die Wortwurzel Schuf, umkehren, drin liegt. Was ist Umkehr? Dass der Sünder seine Sünde hinter sich lasse, sie aus seinen Gedanken entferne und in seinem Herzen beschließe, sie nicht wieder zu tun. Als nächstes kommt dann das Bekenntnis, wenn jemand ein Gebot der Tora, sei es ein positives oder ein negatives, übertreten hat, böswillig oder aus Versehen, und dann umkehrt und von seiner Sünde umkehrt, ist er verpflichtet, vor Gott, gepriesen sei er, zu bekennen. Wie bekennt er? Er sagt: Bitte, Herr, ich habe vor dir gefrevelt, gesündigt und bin abgeirrt. Ich habe das und das getan, und sie, meine Taten, reuen mich, und ich schäme mich ihrer, und ich werde diese Sache niemals wieder tun. Das ist der Kern des Bekenntnisses, und wenn jemand viel und lange bekennt, so ist das rühmenswert. Und man muss mit seinen Lippen bekennen, also es aussprechen wirklich, und die Sünde spezifizieren. Und großen Ruhm hat der, der umkehrt und vor der Öffentlichkeit bekennt und ihr seine Sünden bekannt macht und anderen zwischenmenschliche Übertretungen enthüllt und ihnen sagt: Allerdings habe ich dem und dem gegenüber gesündigt und ihm das und das angetan, und heute kehre ich um. Und jeder, der stolz ist und es nicht bekannt macht, sondern seine Sünden bedeckt, dessen Umkehr ist nicht vollständig. Wofür gilt das? Für zwischenmenschliche Übertretungen. Aber was zwischen dem Menschen und Gott ist, muss er nicht veröffentlichen. Und wenn er es enthüllt, gilt es als Frechheit. Als nächster Schritt kommt die Wiedergutmachung. Die Umkehr und der Versöhnungstag sühnen nur Übertretungen des Menschen Gott gegenüber. Zum Beispiel, wenn jemand etwas Verbotenes gegessen hat, eine verbotene sexuelle Beziehung gehabt hat und dergleichen. Aber zwischenmenschliche Übertretungen, zum Beispiel wenn er seinen Nächsten verletzt oder verflucht oder etwas von ihm geraubt hat und dergleichen, werden nie vergeben, bis er seinem Nächsten gegeben hat, was er ihm schuldet und ihn versöhnt hat. Und dadurch kommt jetzt die Bitte um Verzeihung. Auch wenn er ihm das Geld, das er ihm schuldet, gegeben hat, muss er ihn versöhnen und ihn darum bitten, dass er ihm vergebe. Und selbst wenn er seinen Nächsten nur mit Worten geärgert hat, muss er ihn versöhnen und in ihn dringen, bis er ihm verzeiht. Wenn sein Nächster ihn nicht verzeihen will, bringt er drei seiner Freunde mit, die in ihn dringen und ihn bitten. Wenn er ihnen nicht nachgibt, bringt er eine zweite und eine dritte Gruppe. Wenn er nicht verzeihen will, lässt er ihn und geht weg. Und der, der nicht verziehen hat, ist der Sünder. Und wenn es ein Rabbiner war, geht er sogar 1000-mal zu ihm, bis er ihm verzeiht. Und dann kommt das, was ich jetzt als Buße bezeichnen würde. Es gehört zur Umkehr, dass der Umkehrende dauernd laut vor dem Herrn schreit, unter Tränen und Flehen, nach seinem Vermögen Almosen gibt und sich weit von der Sache entfernt, mit der er gesündigt hat. Und er ändert seinen Namen. Das heißt, ich bin ein anderer und nicht jener Mensch, der jene Taten begangen hat. Und er ändert all sein Tun zum guten und zum rechten Weg hin und zieht fort von seinem Ort, denn das Exil sühnt Sünde. Denn es bringt ihn dazu, ergeben, demütig und arm im Geist zu sein. Eine große Sünde ist es, einem, der umgekehrt ist, zu sagen: Erinnere dich an deine früheren Taten, oder diese vor ihm zu nennen, um ihn zu beschämen. Also soweit Maimonides, und es ist wirklich bei vielen praktizierenden Juden und Jüdinnen üblich, diese Texte in den Tagen zwischen Rosh Hashanah, dem Neujahr, und Yom Kippur zu lesen und sich dann nochmal zu vertiefen. Ja, Brigitte.
Ja, gerade in dieser Hinsicht finde ich den Yom Kippur so wunderbar, weil das wirklich was Aktives ist, was Menschen tun, nämlich zum anderen hinzugehen und um Verzeihung zu bitten. Und eigentlich ist es sehr schade, dass sich das nicht mehr auch ins Christentum eingelagert hat, weil alles andere, was ich hier lese, und gerade die Bitte um Verzeihung, da höre ich ja den Jesus sofort sprechen auf die Frage, wie oft soll ich meinem Nächsten verzeihen? Und er sagt 7-mal, 77-mal, also unendlich oft. Und wieder mal sieht man daran, wie, ja, dass das ein Jude ist, durch und durch, dieser Jesus.
Ja, das ist vielleicht auch so der Unterschied zur christlichen Beichte, die ja eigentlich eben gegenüber dem Priester geschieht, und während es hier also entweder gegenüber Gott oder dem Mitmenschen, dem man was angetan hat.
Genau, genau, ja.
Gundula?
Was heißt das? Ihr ändert seinen Namen?
Es ist wörtlich zu nehmen, der Gedanke, dass man sich einen anderen Namen auswählt, meinte. Also es wird natürlich nicht für jede Sünde gelten. Also es müsste dann schon, das kann man jeden Tag seinen Namen ändern. Aber sozusagen, wenn jemand wirklich merkt, dass er sich schwer verstrickt hat und neu anfangen will, sieht Maimonides das als eine Möglichkeit an, seine Identität zu ändern, woanders umzuziehen, woanders zu leben, um auf diese Weise wirklich mit der Vergangenheit zu brechen.
Ist interessant.
Herr Müller?
Wie sieht das denn in der Praxis aus, dass er seine Sünden öffentlich macht? Ich habe das mal bei den Baptisten erlebt. Also, ich will mal ehrlich sagen, das war schon ein Zug ins Lächerliche.
Ja. Nein, de facto wird das also zumindest in irgendeiner offiziellen Form nicht gemacht. Es gibt gerade im Ritus des Yom Kippur, in den 5 großen Gebeten, aus denen der Tag zusammengesetzt ist, gibt es einen Text, wo Sünden bekannt werden. Aber das ist ein Text, der im Plural formuliert ist und den auch alle still für sich sagen und wo natürlich sich bei der Liste überlegen sollte, was trifft auf mich zu, aber man sagt es sozusagen nicht spezifisch. Und ich denke, es käme wohl auch noch dazu, ich weiß gar nicht, ob Maimonides das an einer anderen Stelle sagt, dieses in der Öffentlichkeit zu sagen, ich habe das getan, würde auch in jedem Fall nur dann Sinn machen, wenn das eh bekannt ist. Wenn die Sünde nicht bekannt ist, ist es eigentlich besser, wenn es möglichst wenig Leute wissen. Also er muss natürlich den er geschädigt hat, versöhnen, aber es würde sozusagen nichts helfen, das Ganze noch schlimmer zu machen, dadurch es an die große Glocke zu hängen. Das ist eigentlich eher für den Fall, dass es eben sowieso bekannt ist. Und sozusagen, dann kann man vielleicht auch mit einer gewissen Konsequenz sagen, also wenn jemand ganz offen Dinge getan hat, die nicht in Ordnung ist, dann kann man vielleicht auch erwarten, dass er offen sich dafür entschuldigt. Ja, das, ja, ich denke, dann können wir das Thema des Yom Kippur, was natürlich ein Thema ist, das man noch lange weiter behandeln könnte, hier mal so stehen lassen. Und zu dem zweiten Thema unseres Abschnittes kommt, nämlich diesem wichtigen Satz, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und hier wirklich die Frage kommt, worin besteht diese Heiligkeit, die denen, die die Tora halten, zugesprochen wird. Ich habe erstmal einen Text von Ovadias Forno ausgewählt, nachdem er, also Gott, seine Gegenwart über Israel hatte weilen lassen, um sie zu ewigem Leben zu heiligen, was seine Absicht war, als er sagte, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Also hier ist die Heiligkeit ja kurz vor der Sinai-Offenbarung schon angesprochen. Und dann noch weiter in Levitikus 11, denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufholt, um euch Gott zu sein, und ihr werdet heilig sein. Und nachdem er sie abgesondert hatte von der Unreinheit der Speisen und des Samens, von der Unreinheit der Menstruation und des Aussatzes, die aus ihr resultiert, von der Unreinheit der Blutflüssigen und von der Unreinheit der Sünden, wie er sagte, von all euren Sünden vor ihm reinigt euch, und von der Gesellschaft der Dämonen und dem unreinen Geist und von der Unreinheit des verbotenen Geschlechtsverkehrs, wie er sagte, an all diesem verunreinigt euch nicht. Also Sforno erklärt im Grunde genommen, wie wir dazu kommen, dass wir ausgerechnet jetzt diesen Text über die Heiligkeit haben, dass zunächst mal, könnte man sagen, erstmal klar wird, was unheilig macht und wovon man sich absondern muss. Und ich habe in die Fußnoten auch noch ein paar Erklärungen reingeschrieben zu einigen speziellen Interpretationen, die er hinsichtlich der Unreinheiten hat, wie er eben in seinem Kommentar zum Aussatz schreibt, dass meistens der Aussatz geschieht, weil man sich nicht richtig vom Blut der Menstruierenden gereinigt hatte. Warum auch immer, meint er so. Und die Gesellschaft der Dämonen ist etwas, was darauf zurückgeht, was in Levitikus 17, wo es eben heißt, bringt eure Schlachtopfer nicht den Böcken dar, Die Böcke werden im großen Teil der Interpretation als Symbole oder als Vertreter der Dämonen gesehen und hier eben auch davor zu warnen. Und das Essen des Fleisches von verendeten Tieren wird, weil es sich eben um tote Tiere handelt, wird von Sforno mit dem Geist der Unreinheit verbunden, der auch auf Friedhöfen weilt. Also das ist, nachdem all das geschehen ist, kommen wir jetzt wieder zu unserem Thema. Nach all dem sagt er jetzt, dass die Absicht bei all diesen Warnungen ist, dass sie heilig sein sollen. Und dies, damit sie so weit wie möglich ihrem Schöpfer ähnlich werden. Wie es die Absicht war bei der Erschaffung des Menschen, wie er sagte, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild und Gleichnis. Und dies erläutert er jetzt, indem er sagt, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und es ist angemessen, dass ihr mir ähnlich werdet, soweit es möglich ist, im Denken und im Tun. Und um diese Ähnlichkeit zu erreichen, so erläuterte er, müssen wir die Gebote einhalten, die auf der ersten Tafel der 10 Gebote geschrieben sind, eben die Gebote Gott gegenüber, deren ganze Absicht nur auf das ewige Leben ausgerichtet ist. Wie er an ihrem Ende erläutert hat, indem er sagte, damit eure Tage verlängert werden. Also diesen Vers, damit eure Tage verlängert werden, bezieht er nicht nur auf das Gebot, die Eltern zu ehren, was direkt davor kommt, sondern auf alle die Gebote, die bis dahin kamen. Also wir sehen hier nur um eine Beziehung, das Heiligwerden Israels ist im Grunde genommen den Urauftrag der Schöpfung zu erfüllen, dass der Mensch Bild und Gleichnis Gottes sein soll. Und da ist die Spannung da, Gott selber ist wesenhaft heilig, er ist der Heilige. Und der Mensch hat schon, so wie Gott ihn in seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat, von Anfang an das Potenzial, heilig zu werden. Aber er muss noch etwas dafür tun, um dieses Potenzial wirklich Realität werden zu lassen. Und das ist eben die Bemühung, heilig zu werden, all diese Dinge, die hier erwähnt werden, zu tun bzw. nicht zu tun. Und dann kann man heilig werden, oder so weit wie möglich. Im Grunde genommen, Sforno geht nicht davon aus, dass der Mensch so heilig werden kann, wie Gott ist, aber eben versuchen soll, so weit wie möglich ranzukommen durch die Einhaltung der Gebote. Und dieser Gedanke, dass die Heiligkeit etwas ist, was eben nicht sozusagen wesensmäßig schon da ist, sondern dass die erworben werden muss, ist etwas, was auch Jeschaja Leibowitsch ganz wichtig war. Und auch gerade, wenn man sich überlegt, wenn Menschen meinen, sie sind heilig, sieht er eben auch die Gefahren, die daraus kommen können. Und darum schreibt er hier zu unserem Wochenabschnitt. Der zweite Teil des Wochenabschnitts beginnt mit dem ausdrucksstarken Vers, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und im selben Abschnitt kehrt das Thema der Heiligkeit oder des Heiligens des Volkes Israel viele Male wieder. Heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und haltet all meine Gesetze und tut sie, ich bin der Herr, der euch heiligt. Und seid mir heilig, denn ich, der Herr, bin heilig. Dies sind erhabenste Anordnungen und Ziele. Und doch gibt es, was den Glauben angeht, keine gefährlicheren Verse, Ausdrücke und Formulierungen. Denn man kann sie so auslegen, und so wurden sie ausgelegt, irrtümlich und manchmal auch böswillig, als hätte das Volk Israel seiner Natur nach etwas, das ihm Heiligkeit gibt. Eine solche Sicht befreit Juden von der Verantwortung und gibt ihnen Sicherheit hinsichtlich Dingen, denen gegenüber der Mensch keine Sicherheit haben darf. Weil es sich um Dinge handelt, die Ziel, Streben, Verpflichtung, Aufgabe und Programm, aber nichts Gegebenes sind. Die Umwandlung des Begriffs der Heiligkeit als Rolle und Aufgabe, die dem Volk Israel auferlegt ist, in eine im Volk Israel verwurzelte und eingeprägte Eigenschaft, das ist die Umwandlung des Glaubens in Götzendienst. Das wussten bereits die Früheren. Als die Leseordnung der Wochenabschnitte festgelegt wurde und in verschiedenen Abschnitten Prophetenlesungen beigegeben wurden, da gibt es Fälle, wo die Prophetenlesung dem Wochenabschnitt parallel und entsprechend ist. Aber in bestimmten Fällen richtet sie sich gerade gegen eine irrige und irreführende Interpretation des Wochenabschnitts. In besonders kräftiger und eindrücklicher Form zeigt sich das in den beiden Wochenabschnitten über die Heiligkeit des Versöhnungstages und die dem Volk Israel auferlegte Heiligkeit. Drei Prophetenlesungen sind diesen beiden Wochenabschnitten beigegeben. Je nachdem, ob jeder einzeln gelesen wird, Acheremot für sich und Kedushin für sich, oder ob sie zusammengelesen werden. Und es gibt auch Unterschiede zwischen dem Brauch der Aschkenasen und dem der Sfarden. Aber das Gemeinsame an allen drei Prophetenlesungen ist, dass sie zu dem Härtesten gehören, was dem Volk Israel durch Propheten gesagt wurde, darüber, wie sein Zustand de facto ist, im Gegensatz zu dem, was zu seines verpflichtet ist. Die Prophetenlesung zu Kedushim, die nach aschkenasischem Brauch auch gelesen wird an einem Schabbat, an dem Acheremot und Kedushim zusammengelesen werden, ist die Prophetenlesung, die parallel zu »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ich bin der Herr, der euch heiligt sein sollte.« Und dies sind Amos Worte im 9. Kapitel: »Seid ihr mir nicht wie die Kinder von schwarzhäutigen Kinder Israels, Wort des Herrn?« Amos betont zwar, wie alle Propheten, vor allem die Tora selbst, dass er Israel beim Auszug aus Ägypten von den übrigen Völkern ausgesondert hat. Aber der Vers, der im Lesen des Höre Israel enthalten ist, »Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeholt hat«, ist ein Schuldschein mit einer Quittung, um euch Gott zu sein. Wenn ihr mein Gottsein nicht anerkennt, habt ihr nichts Besonderes. Amos annulliert auch diese Besonderheit, denn in ihr selbst liegt nichts Neues. Nach dem Vergleich Israels mit Schwarzhäutigen fügt er hinzu, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten hinaufgeführt, die Philister aus Kaftor und Aram aus Kir? Das Schicksal aller Völker in der Geschichte wird vom Herrn der Geschichte bestimmt. Was das Volk Israel auszeichnet, ist nur, was ihm zu tun auferlegt ist. Was ihm auferlegt ist, nicht was ihm geschehen ist. Daher kann der Prophet Amos Dinge sagen, die heute ein Schlag ins Gesicht sind für die, die sich selbst als Glaubende sehen, die an eine besondere Eigenschaft des Volkes Israel glauben und nicht an eine besondere Aufgabe, die ihm auferlegt ist. Siehe, die Augen des Herrn sind auf dem sündigen Reich, und ich werde seine Existenz auf der Erde vernichten. Sicher werde ich vernichten das Haus Jakob, Spruch des Herrn. Das Haus Jakob existiert und besteht als Volk, dem der Dienst an ihm auferlegt ist. Aber ihm ist kein Versprechen gegeben, dass ihm wegen des Dienstes an ihm, der ihm auferlegt ist, auch wenn es diesen nicht erfüllt, Reich und Land gesichert sind. Die beiden anderen Prophetenabschnitte, die diesen Wochenabschnitten beigegeben sind, sind Abschnitte aus Ezechiel, die zu den härtesten Zurechtweisungen in der Bibel gehören. Mach Jerusalem seine Abscheulichkeiten bekannt. Eine Stadt, die in ihrem Innern Blut vergießt. Die Fürsten Israels, jeder war mit seinem Arm an dir. Vater und Mutter machten sie verächtlich unter dir. Den Fremden unterdrückten sie in deiner Mitte. Die Weise und die Witwe betrogen sie unter dir. Verleumder waren sie unter dir. Schanden taten sie unter dir. Denn ihrer Menstruation Unreine nötigten sie unter dir. Jeder machte mit der Frau seines Nächsten Abscheuliches. Zins und Aufschlag zu nehmen. Die Oberen in ihrer Mitte sind wie reißende Wölfe. Und das ist beigegeben zu, ihr sollt heilig sein, ich bin der Herr, der euch heiligt. Diese harten Worte bei Ezechiel werden über uns gesagt. An demselben Tag, an dem ich mich mit Ihnen in der Sendung unterhalte, denn dieses Buch ist ursprünglich die Aufzeichnung einer Radiosendung, öffnete ich am Morgen die Zeitung und fand sie voll von Artikeln über Morde, die unter uns verübt wurden, Morde, die wir an anderen verübt haben, Schandtaten, Unzucht, Abscheulichkeiten, Vergewaltigung, Diebstahl und Raub. Und es erübrigt sich, das zu sagen, Götzendienst. Und trotzdem gibt es Leute, die behaupten, wir sind von unserer Natur her ein heiliges Volk. Uns ist befohlen, ein heiliges Volk zu sein, und wir sind kein heiliges Volk geworden. Das ist es, was uns die Beigabe der drei Prophetenlesungen zu den beiden Wochenabschnitten sagt. Ja, denke mal wieder die typische Klarheit von Leibowitsch dazu. Herr Smith.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen wieder erholt von meiner Krankheit. Letzte Woche war Corona und ich bin noch ein bisschen müde. Oh yeah. Ich habe eine Frage hier betreffend, weil ich in mein Tenachon lese, dass eigentlich an keiner Stelle eine Definition der Begriffe Kadusch oder Kadusha gibt. Vielleicht ist das ablichtig so, schreibt Barth in Jakobson, in Chasson Hamikra, weil wir müssen selbst den Begriff entdecken lernen. Und das, was wir so entdecken werden, wird tiefer in unseren Herzen eingegraben als das, was uns mit noch so vielen Worten gesagt wurde. Aber ich habe ein klein bisschen den Eindruck, oder habe ich das letzte zu schnell gelesen, dass Sophono, macht die nicht eine Art Definition von Heiligkeit?
In gewisser Weise, ja, also auch Leibowitsch macht es eben zu sagen, Heiligkeit ist etwas, also Sforno macht es insofern vielleicht eine Definition, dass er sagt, dass das bedeutet, Gott ähnlich zu werden. In dem Sinne könnte man sagen, dass es vielleicht eine Definition ist.
Genau, so verstehe ich das auch, ja.
Ja, und ich denke, das ist ja eben die Bibel, geht eigentlich sehr selten hin zu sagen, das und das bedeutet das. Also wir müssen die Heiligkeit irgendwo aus dem Kontext interpretieren, eben auf Versuch von grammatischen Bezügen, Parallele zu anderen Texten. Und das ist eigentlich der Versuch, auf die Deutung zu kommen. Dieser Satz hier provoziert sicher eben auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen der Heiligkeit des Menschen und der Heiligkeit Gottes? Oder gibt es einen Unterschied, den es offensichtlich ja gibt? Und auch, ich denke, auch das ist einer der Gründe, warum die beiden Ausleger, die ich hier gebracht habe, eben auch betonen, dass der Mensch nach Heiligkeit streben soll und er zwar die Möglichkeit zu ihr hat, aber er eben nicht wesensmäßig wie Gott heilig ist.
Es ist eine andere, ganz andere Art von Heiligkeit, als was wir als Katholiken gelernt haben, jedenfalls.
Ja, und das ist also auch in der Bibel, ich hatte das jetzt ja kürzlich in einem modernen Buch zum Heiligkeitsgesetz auch ein bisschen systematischer dargestellt gesehen. Eigentlich hat die Bibel diese beiden Ausdrücke. Wir haben das, was wir gerade gehabt haben, eine Heiligkeit, die entsteht dadurch, dass man nach der Tora lebt, also eigentlich eine dynamische Heiligkeit, die auf eine bestimmte Form von Leben ausgerichtet ist. Und eigentlich in dem letzten Wochenabschnitt, da hatten wir die kultische Heiligkeit, wo eben der Tempel ist heilig, bestimmte Opfer sind heilig, also alles das, was Menschen, die unrein sind, nicht anrühren dürfen. Das ist eine kultische Heiligkeit. Also kürzlich ein Bekannter von mir hat es gerade, im Französischen macht man zwei Unterschiede. Im Französischen gibt es Saint und Sacré. Das Sacré ist im Grunde genommen das kultische Heilige und Saint kann auch die Heiligkeit, von der wir hier reden, durch die man anstrebt, durch das Einhalten von Geboten zu erreichen. Aber das scheint eine Besonderheit des Französischen zu sein. Ich glaube, weder im Deutschen noch im Hebräischen gibt es da zwei unterschiedliche Worte für.
Okay, danke.
Herr Schneider?
Mich interessiert gerade was Geschichtliches. Der Amos war, glaube ich, schon relativ früher Prophet. War das noch vor dem Exil dann? Oder?
Ja, viel vor dem Exil, noch vor dem Fall des Nordreichs 722. Also der wird normalerweise in so zwischen 800 und 900 etwa angesiedelt. Also er ist einer zusammen mit Hosea, einer der frühesten, eigentlich die sind die beiden frühesten Propheten, deren Bücher wir haben, die eben im Nordreich Israel gewirkt haben, teilweise vielleicht parallel mit Jesaja und die eben schon die Bedrohung auch der Zerstörung des Nordreiches Israel sehen.
Der Ezechiel war ja mit im Exil, ne? Der ist ja mit.
Genau, Ezechiel gehörte zu der ersten Gruppe von mehr der, also dem König und der Oberschicht, die schon einige Jahre bevor die endgültige Zerstörung Jerusalems kommt, exiliert worden sind. Und seine ganze Prophetie ist in Babylon dann auch situiert. Aber er ist eben schon noch auch, also zumindest Teile der Prophetien sind noch bevor Jerusalem endgültig fällt. Also von daher ist er einerseits, der erste Schritt ist schon gekommen, dass ein Teil schon exiliert ist, aber er kann auch weiter sozusagen Drohreden über die Stadt, die es immer noch nicht begriffen hat und die schließlich ganz zerstört werden wird, bringen.
Gut, danke.
Gut, dann habe ich jetzt eins der Gebote, das in Levitikus 19 vorkommt, herausgegriffen, das natürlich auch in der christlichen Tradition ganz wichtig ist. Und wir werden gleich sehen, warum in dem Kommentar. Ich habe mich entschlossen, dann es nicht zu übersetzen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sondern du sollst zu deinem Nächsten Liebe haben wie zu dir. Wir sehen nämlich gleich, dass das für die Tradition der jüdischen Auslegung einen ganz wichtigen Unterschied macht, das so zu übersetzen. Und ich habe hier zunächst mal, was eigentlich zu den ältesten Auslegungen gehört, Sifra, den halachischen Midrasch zu Levitikus, den man vielleicht so mit der Mishnah ungefähr zeitlich gleichsetzen könnte, genommen. Und da wird Rabbi Akiva, der große Rabbiner aus der Zeit des Bar Kochba-Aufstandes um 135, zitiert. Rabbi Akiva sagt, dies ist eine große Regel in der Torah. Das war eigentlich ähnlich auch zur Aussage im Neuen Testament, dass es sozusagen eine ganz wesentliche Aussage, auf die man die Gebote konzentrieren kann, ist. Und Ben Asai sagt, dies ist das Buch der Geschlechterfolge des Menschen. Also der Beginn, wo die Generationen nach Adam gezählt werden in Genesis 5, ist eine größere Regel als diese. Also das ist sehr knapp in Sifra gebracht. Und ich habe jetzt den Kommentar von Malbim genommen, Rabbi Meir Löw ben Yechiel Michael, russischer Rabbiner des 19. Jahrhunderts, der auch einen Kommentar zur ganzen hebräischen Bibel, nicht nur zur Tora, geschrieben hat. Und für ihm ist es auch ganz wichtig, in seinem Kommentar die traditionelle rabbinische Interpretation und gerade die halachischen Midrashim einzubeziehen. Und von daher geht er hier ganz ausführlich drauf ein. Also er schreibt, die Ausleger merkten bereits an, dass es unmöglich ist zu sagen, man solle seinen Nächsten lieben, wie man sich selbst liebt, was etwas ist, das nicht in der Kraft der Seele liegt. Und man kann auch nicht Liebe oder Hass, über die der Mensch keine Kontrolle hat, befehlen. Und diese Liebe wird tatsächlich immer mit dem Wort in seiner Seele bezeichnet, wie es eben von Jonathan, dem Sohn Sauls, über David gesagt wird. Und Jonathan liebte ihn, David, wie seine Seele. Denn Liebe seiner Seele liebte er ihn. Und nicht mit dem Wort wie dich. Auch das Verb lieben wird immer mit dem Akkusativ, das ist im Hebräischen die Partikel et, verbunden. Und hier ist es mit der Präposition le, die bedeutet, die entweder dativ sein kann oder zuhin bedeutet. Also wer Hebräisch kann, es heißt nicht ahav et, sondern ahav le. Und so auch weiter unten, wo nochmal die Liebe dem Fremden gegenüber eingeschärft wird. Du sollst zu ihm, dem Fremden, Liebe haben wie zu dir. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Akkusativ, der auf das Objekt gerichtet ist, und dem Gebrauch von le, das auf das Hinkommen zu etwas gerichtet ist. Bereits Hillel der Alte definierte, was dir verhasst ist, tue nicht deinem Nächsten. Das ist in einer ganzen Szene im babylonischen Talmud, wo ein Heide zunächst zu Hillels Kollegen und Streitpartner Schamai kommt und er ihm sagt, ich werde zum Judentum übertreten, wenn du mir die Tora beibringst in der Zeit, in der ich auf einem Bein stehen kann. Also sozusagen möglichst kurz. Und Schamai, der temperamentvollere ist, jagt ihn wütend weg. Und Hillel sagt ihm eben das. Was dir verhasst ist, tue nicht deinem Nächsten. Wink mit dem Zaunfall an den Herrn und sagt ihm, und geh weiter und lerne dann im Grunde genommen. Damit, so wie es Malbim definiert, dass Liebe das Gegenteil von Hass ist. Dass er darauf sehe, dass sein Nächster bekommt, was er selbst zu bekommen wünscht. sowohl hinsichtlich nützlicher Dinge als auch hinsichtlich der Bewahrung vor Schaden. Dass er sich um alles bemühe, was seinem Nächsten zu nutzen ist, sowohl der Gesundheit seines Körpers als auch dem Erfolg seines Besitzes, wie er sich darum für sich selbst bemüht. Umso mehr, dass er ihm nichts zufüge, was er von sich selbst fernhalten möchte. Und dies wird durch die Benutzung von Le zum Ausdruck gebracht, dass auf das Hinkommen zu seinem Nächsten gerichtet ist, dass er seinem Nächsten das wünsche, was er sich selbst wünscht. Bereits die Philosophen haben erklärt, dass das wichtigste Gesetz, das die Wurzel der sittlichen Weisheit ist, ist, dass man wünsche, dass alles, was man tut, ein allgemeines Gesetz sei. Ich denke, man vermutlich den kategorischen Imperativ Kants. Das heißt, wenn er wünscht, dass seinem Nächsten Böses geschehe, durch etwas, das ihm selbst Nutzen bringt, soll er überprüfen, ob er wünscht, dass dies ein allgemeines Gesetz sei. Dass dies Gesetz für alle sei, ihren Nächsten Verlust zuzufügen, wenn sie davon Nutzen haben. Dies wird in seinen Augen sicher nicht richtig sein, dass er ein anderer Verlust habe um seines eigenen Nutzens willen. Und infolgedessen wird auch jener Nutzen von seinem Nächsten fernhalten. Und ebenso, wenn er die Möglichkeit hat, seinem Nächsten zu nutzen, und er tut es nicht, überprüfe er, ob er wünscht, dass dies ein allgemeines Gesetz sei. Denn dann würden auch alle Menschen nichts tun, was ihm nützt. Und das ist es, was Rabbi Akiva sagt. Dies ist eine große Regel in der Tora. Aber die Philosophen, die sich damit befassten, merkten zu dieser Regel an, dass sie nicht allgemein sei. Denn danach tut man alles aufgrund des eigenen Nutzens. Aber es ist angemessen, dass man all sein Tun um der Gesetze der allgemeinen obersten Erkenntnis willen tue, ohne sie mit eigenem Nutzen zu vermischen. Und darum erhob Ben Asai die Regel zu etwas Erhabenerem, das er mit ihr verband. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge des Menschen. Dass alle Menschen wie ein Körper miteinander verbunden sind. Und alle wurden im Bildnis Gottes erschaffen, um das Bildnis und Gleichnis des Höchsten zu vervollständigen. Das alle Seelen aller Menschen enthält, die alle wie ein Mensch sind und ein Körper, der aus verschiedenen Gliedern zusammengesetzt ist. Dass der Kopf die Hand liebe wie sich selbst. Wie Ben Asai sagte, und es sind noch andere Sprüche von ihm, die in eine ähnliche Richtung gehen, sieh auf keinen Menschen herab, und die ganze Welt wurde nur dazu geschaffen, um sich diesem, dem Gerechten, anzuschließen. Denn wenn alle Menschen wie ein Mensch sind, so ist das Vollständige das Herz und die besondere Eigenschaft. Und die ganze Masse ist wie das Fleisch, die Muskeln, die Knochen, die Haut und der Knorpel, der das Herz umgibt und es bedeckt. Und das Herz fühlt jeden Mangel eines Gliedes, seine Krankheit und seinen Verlust, selbst den Schmerz der Haut oder des Ohrläppchens. Und daher wird der Mensch dem Menschen wünschen, was er sich selbst wünscht. Denn er ist Fleisch von seinem Fleisch und Knochen von seinem Knochen. Und Rabbi Akiva lehrte seiner Methode nach, dein eigenes Leben geht dem Leben deines Nächsten vor. Das ist eine Geschichte im babylonischen Talmud, die theoretische Überlegung, dass zwei Personen sich auf dem Weg befinden, aber nur einen Krug Wasser haben. Und wenn sie den teilen würden, würden sie beide an Durst sterben. Wenn aber der eine nur davon trinkt und könnte eine bewohnte Gegend erreichen und am Leben bleiben. Und dann ist eben die eine Meinung von Ben Petora, lieber sollen beide trinken und sterben, als dass der eine den Tod des anderen sehe. Dann aber kam Rabbi Akiva und lehrte, es lebe dein Bruder mit dir. Das heißt, du musst nicht, er soll eben mit dir leben, aber wenn dein eigenes Leben nicht garantiert ist, bist du auch nicht verpflichtet, das deines Bruders zu retten. Dein eigenes Leben geht dem Leben deines Nächsten vor. Ja, also so viel Sifra und Malbim zu der Nächstenliebe. Oh, vielleicht noch ganz wichtig ist, das nicht zu, sozusagen zu einem einer abstrakten, absoluten Liebe zu machen, sondern das Kriterium ist, dass man dem Nächsten all das Gute tut, was man sich selber Gutes tun würde, und alles Schlechte fernhält, was man sich selber fernhalten möchte. Und dabei im Grunde genommen, wie Malvin am Anfang gesagt hat, dass diese eigentlich ja unmöglich ist, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, wenn man das auf diese Interpretation bringt, wird es ja etwas, das möglich ist und auch moralisch eingefordert werden kann. Sozusagen, wenn man davon ausgeht, alle Menschen sind gleich, dann muss man eigentlich sich und dem anderen dasselbe wünschen beziehungsweise dasselbe fernhalten wollen. Ja, sind dazu Anmerkungen, Fragen? Herr Schobes?
Es wurde ja schon angesprochen, dass Jesus genau nach dem höchsten Gebot gefragt wurde. Und wir haben ja diese Übersetzung, die jetzt hier ein bisschen umgedreht wird. Ist das eine unscharfe Überlieferung? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Oder ist das eine andere Zeit?
Also wenn man das Hebräische genau nimmt, müsste man wirklich, wirklich sagen, dass dieser Dativ wichtig ist, denn wir haben ja parallel in Deuteronomium das Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und das wird wirklich mit Akkusativ gemacht. Also eine eindeutig andere Verwendung des Verbs. Im Neuen Testament müssen wir natürlich von der griechischen Bibelübersetzung ausgehen, und das müsste man jetzt nachsehen, ob die griechische Übersetzung, die Septuaginta, ob die das einen Unterschied zwischen diesen beiden unterschiedlichen hebräischen Anwendungen macht. Und also müsste man einiges nachsehen, um zu sehen, ob da was unscharf ist oder ob man die Dinge anders interpretieren kann. Und man könnte vielleicht auch darüber nachdenken, was passiert, wenn man diesen Satz im Munde Jesu so liest, wie er hier interpretiert wird. Habe ich jetzt für mich selber nicht ausprobiert, aber es wäre vielleicht auch mal ein Gedanke, darüber nachzudenken, ob das vielleicht auch im christlichen Kontext eine andere Bedeutung bekommen kann. Würde ich einfach mal zum weiteren Nachdenken anregen. Ja, Herr Schmidt.
Ja, ich dachte bei den Sätzen, wo das über den einen Körper und den einen Mensch, ist das ungefähr auch so, wie Paulus gedacht hat in seinen, ich weiß nicht, welches Brief das auch wieder
war. Also beim Übersetzen kam mir der Gedanke, dass ich das irgendwo auch in einer ähnlichen Variante schon mal gehört habe. Also da sind sicher viele parallele Vorstellungen. Auch Paulus war ein guter Jude. Und von daher, glaube ich, muss man jetzt nicht unbedingt zu versuchen nachzuweisen, ob ein Text vom anderen abhängig ist, wo wir wahrscheinlich annehmen müssten, dass der neutestamentliche Text der ältere ist, aber einfach gemeinsame Gedanken, die natürlich in dieser Interpretation da sind. Herr Müller? Sie sind noch stumm geschaltet.
Rabbi Akiva, dein eigenes Leben geht dem Leben deines Nächsten vor. Das ist ja entweder die völlige Ausschaltung des gesunden Egoismus oder eine extreme Übersteigerung des Altruismus. Ja, das heißt also, dass die wahre Liebe, wenn man überhaupt von wahrer Liebe sprechen kann als Mensch, ist doch umsonst. Umsonst meine ich jetzt nicht als vergeblich, sondern ohne jegliches Fordern, ohne Erwartung auf Gegenleistung und so weiter. Und das ist doch dem Menschen völlig unmöglich.
Ja, ich denke, das ist der Grund, warum ja auch Malbim erklärt, dass man eben nicht von einer solchen reinen, vollkommenen Liebe spricht, sondern dieses dem Nächsten gegenüber Liebe zu haben, so zu interpretieren, dass es heißt, sozusagen den Nächsten und sich selber auf dieselbe Stufe hinzustellen, was ich für mich gerne hätte, muss ich auch meinem Nächsten zugestehen, und was ich für mich nicht haben möchte, darf ich auch meinem Nächsten nicht wünschen. Ja, und vor diesem Hintergrund, ja,
Entschuldigung, ja, richtig, aber Ben Akiva spricht ja von einer Das ist ja ein
Es ist die, Akiva kommt in die Konfliktsituation, ja, sozusagen. Ja. Es ist eine Extremsituation, wo die hier konstruiert wird, sozusagen nach der Logik, die wir gerade hatten, wenn muss ja eigentlich das Leben des meines Nächsten ist, ist genauso wichtig wie mein eigenes Leben. Und von daher habe ich sonst eigentlich nicht das Recht, auf seine Kosten am Leben zu bleiben. Aber Rav Akiva spricht jetzt hier in einem Kontext, dass wenn wir sozusagen uns wirklich beide gleich sehen, werden beide sterben. Weil eben das Wasser nicht für beide ausreichen wird. Und in dem Sinne, da nimmt er dann eben einen anderen Bibelvers aus Levitikus 25, wo es heißt, es lebe dein Bruder mit dir. Das heißt, nur wenn du auch lebst, eben wenn dein Bruder noch mit dir leben kann, dann kann auch er leben. Das heißt, in dem Sinne kann ich sozusagen ein Recht postulieren, dass ich in dieser extremen Situation, wo mein Leben gegen seins steht, das Recht habe, meines vorgehen zu lassen oder sagen kann, ich bin nicht verpflichtet, sozusagen meinen Wunsch, dem anderen Gutes zu tun oder ihn vor Schaden zu bewahren, muss nicht so weit gehen, dass ich damit mich selber vernichte.
Ja.
Und das kann, also es kann so auch aus dem Kontext rausgelöst, kann das total brutal klingen, aber ich glaube, wenn man ein bisschen in den Kontext reingeht, sieht man, dass da zumindest eine Menge Überlegung hintersteht. Das.
Nein, er weicht ja etwas auf schon, ja. Dieser ja. Absolutismus.
Ja, Frau Fricke.
Ja, aber es ist auch, ich denke, was Machbares. Also in der Medizin gibt es ja den Begriff der Triage. Und wenn ich in eine Notfallsituation komme und ich habe die Situation, weiß ich nicht, ich bekomme Leute nicht durch und gleichzeitig würde ich Leute, die ich retten kann, nicht durchbekommen, dann muss ich mich entscheiden, wem ich Hilfe gebe. Einfach, damit nicht alle verloren sind. Ja. Nicht? Dann muss man tatsächlich eine Triage machen und sagen, für den tue ich was.
Das ist ja in der Corona sehr aktuell geworden auch.
Dann. Ja, wollte ich nur sagen.
Ja. Und ich, also ich glaube, da ist die Halacha vielleicht wirklich so konkret, dass sie zumindest ein paar Richtlinien für solche Fälle anbietet, nach denen man gehen kann, wie man sich in solchen Situationen verhält. Ja, um die letzten paar Minuten würde ich noch ausnutzen, um wenigstens kurz anzusprechen, was natürlich ein Vers ist, der, ich denke, den meisten von uns heute sehr schwer ankommt, in Levitikus 20. Und wenn ein Mann mit einem Mann schläft wie mit einer Frau, so haben beide eine Abscheulichkeit getan. Sie sollen gewiss sterben, ihr Blut komme über sie. Das ist natürlich die ganze Frage, die ja, mit der sich ja auch die Kirche durchaus rumschlägt, wie geht man mit Homosexualität um, die in der Bibel eben eindeutig abgelehnt wird. Und da hat sich auch im orthodoxen Judentum in den letzten Jahrzehnten einiges getan, zu überlegen, wie man damit umgehen kann. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel, wie eigentlich auch revolutionär und elastisch Halacha sein kann. Und der Hintergrund ist sicher auch, dass es eben seit einigen Jahrzehnten Homosexuelle gibt, die gleichzeitig auch praktizierende Juden sind und die sagen, wir wollen nach der Tora leben und wir wollen Mitglieder in einer Gemeinde sein. Nur weil wir homosexuell sind, wollen wir davon nicht ausgestoßen sein und wir wollen es auch nicht verstecken. Sodass das vielleicht aktueller geworden ist, als es früher war, wo halt Leute das verschwiegen haben und es niemand wusste und man von daher das Problem vielleicht ignorieren konnte. Und es ist man für viele Rabbinen in der Orthodoxie ist es bis heute immer noch ein ganz großes Tabu und sie sind nicht bereit, Konzessionen zu machen, aber es gibt in der modernen Orthodoxie durchaus Versuche, eben auch vor dieser Situation das anzugehen. Methode ist zu sagen, dass was wirklich verboten ist, ist nur der Analverkehr. Also was Tamar Rosti das untersucht hat, dazu schreibt, ist, manche stützen sich auf die Tatsache, dass die Tora selbst sich ausdrücklich nur auf das Verbot des Schlafens mit einem Mann bezieht, das als Eindringen des Afters verstanden wird, aber nicht auf Streicheln, Umarmung, Küssen und andere Ausdrücke sexueller Nähe, auf die im Gegensatz zum Analverkehr nicht die Strafe der Ausrottung steht. Dieser Unterschied im Grad des Verbotes findet seinen Ausdruck in der Streitfrage, ob auch diese Verbote der Annäherung von der Tora verboten sind, nach der Meinung des Maimonides, oder nur durch Worte der Rabbinen, nach der Meinung Rambans, der alle halachischen Einschränkungen der Annäherung an die, mit denen Geschlechtsverkehr verboten ist, als rabbinische Verbote definiert hat. Der Vorteil dabei, sich auf die Meinung Rambans zu stützen, ist nicht nur die Verringerung der Schwere der Strafe. In bestimmten Fällen ermöglicht dies auch, formale rabbinische Verbote aufzuheben, wenn diese mit abstrakteren metahalachischen Prinzipien zusammenstoßen, die über ihnen stehen. Hier bietet sich eine Öffnung für die Annahme, dass die Forderung, Homosexuelle seien gezwungen, ihr ganzes Leben ohne jede Hoffnung auf sexuelle Entspannung, partnerschaftliche Beziehung und Begründung einer eigenen Familie zu leben, zur Verminderung ihres Ansehens in der religiösen Gemeinde, die der Kernfamilie und den Beziehungen, die in ihr gewebt werden, große Bedeutung zumisst, führt. Diese Verletzung ihres Status ist daher, solange sie das ausdrückliche Torahverbot des Geschlechtsverkehrs mit einem Mann beachten, ein ausreichender Grund zur Aufhebung der rabbinischen Verbote. Die Definition jeder Handlung, abgesehen vom Geschlechtsverkehr mit einem Mann, als bloß rabbinisches Verbot, ermöglicht auch die Unterordnung unter weitere metahalachische Prinzipien. Die neuen Erkenntnisse hinsichtlich der hohen Selbstmordrate unter der Tora verpflichteten Homosexuellen sind der Hintergrund für die Annahme, dass eine umfassende Aufhebung des Verbotes aller sexuellen Intimitäten in diesen Fällen nötig sei, um der Lebensrettung willen oder aus der Überlegung heraus, dass die Annullierung der Tora ihre Einhaltung ist, um ihre, also der Homosexuellen, völlige Distanzierung von einem Leben der Tora und der Gebote zu verhindern. Dasselbe gilt für lesbische Beziehungen, die sowieso in der Tora nicht erwähnt werden und daher von manchen halachischen Entscheidern als bloße rabbinische Verbote angesehen werden. Eine weitere Möglichkeit, die Anwendung des Verbotes nur auf gelegentliche Beziehungen von Ausnutzung oder Gewalt. Manche versuchen, den Rahmen der von der Halacha verbotenen homosexuellen Aktivität auf der Grundlage von Vermutungen über den Sinn des Verbotes einzuschränken. Das Torahverbot der Homosexualität als Widerspruch gegen Bräuche von Prostitution, die für heidnische Zeremonien charakteristisch waren, zu deuten oder als Kampf gegen die grausamen ausbeuterischen und gewalttätigen Beziehungen, die für die gelegentlichen homosexuellen Kontaktanknüpfungen der Antike typisch waren. Tendenzen, die nicht für die langfristige Verpflichtung gelten, die viele Homosexuelle heute suchen, in der Form gleichgeschlechtlicher Ehen, die auf einer emotionalen Basis von Wärme und Liebe beruhen. Ein weiterer Versuch nimmt die Formulierung des biblischen Verbotes genau, wie mit einer Frau, um daraus zu schließen, dass es hier mehr um eine frauenfeindliche als um eine homophobe Position geht und dass sich das Verbot auf eine Situation bezieht, in der ein Mann einen anderen demütigt, indem er ihn als minderwertig behandelt, eben wie eine Frau, die als minderwertig angesehen wird. Und daher beziehen sich die Dinge nicht auf homosexuelle Beziehungen mit gegenseitigem Einverständnis. Ein solches erlaubnisschaffendes Lesen der Quellen will auch denen Legitimation geben, die offen homosexuell leben und ihre Akzeptanz als gleichwertige Mitglieder der religiösen Gemeinde ermöglichen. Es bringt auch die theoretische Möglichkeit auf, dass eheliche Beziehungen zwischen Personen gleichen Geschlechts als parallele Alternative zur traditionellen Eheschließung anerkannt werden. Ja, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber wer noch Lust und Zeit hat, kann auch gerne hier noch Anmerkungen bringen. Herr Schobes? Herr Schobes? Sie hatten sich gemeldet.
Ich wollte fragen, aus welcher Zeit kommt wohl diese Kommentierung oder diese Auslegung?
Das sind moderne Dinge, die in den letzten...
Ja, ist das sehr modern oder ist das schon mehrere Jahrzehnte her? Ich frage das deshalb, weil sich im Christentum wir uns ja das immer sehr schwer machen.
Ja, also das Buch, in dem es veröffentlicht ist, ist 2016 erschienen. Also von daher kann man wohl, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt in den einzelnen Fußnoten, aber so 20 Jahre kann man wohl schon sagen, dass es mindestens solche Überlegungen gibt.
Danke.
Aber wie ist die allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung?
Das war eine Frage.
Also in der israelischen Bevölkerung wird es in der säkularen Bevölkerung, gibt es eine Menge Vorteile. Wir haben ja auch inzwischen einen, der Vorsitzende der Knesset im Moment ist ein Mann, der offen in einer homosexuellen Beziehung lebt und die beiden haben auch zwei gemeinsame Kinder. Also das ist schon möglich in Israel sozusagen. Innerhalb des orthodoxen Judentums gibt es noch immer sehr starke Vorbehalte, gerade im ultraorthodoxen Judentum. Nicht, dass es dort keine Homosexuellen gibt, die gibt es mit Sicherheit, aber die Hemmschwelle, das zu zeigen, ist noch höher. Es ist eben diese Auslegung, es ist eben mehr die moderne, hauptsächlich amerikanische Orthodoxie, aber es sind Dinge, die einfach auch ja, aufgrund der Notsituation und der Bedürfnisse, die religiöse Homosexuelle äußern, da sind, dass solche Dinge doch auch so langsam kommen und es auch einzelne orthodoxe Rabbiner gibt, die bereit sind, auch Formen von Eheschließungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern durchzuführen.
Das ist ein schwieriges Thema noch, ja.
Ja, es ist ein schwieriges Thema und das sind eben auch Versuche und ich denke, das ist auch irgendwo, das ist gerade das Lebendige an der Halacha. Man tastet sich vor, man sieht Probleme, man versucht neue Antworten zu finden und es ist auch nicht nötig sozusagen jetzt für das ganze Judentum einen Konsens zu finden, sondern ja. Man kann sozusagen solche Versuche machen und auch erstmal abwarten, wie das funktioniert sozusagen. Und auf die Weise kann das ein dynamischer Prozess sein. Ich denke, es kann uns ja auf eine sehr spannende Weise zeigen, wie elastisch eben die Halacha sein kann. Also etwas, wo man eigentlich bei erstem Lesen in der Bibel sagen würde, also da können wir nichts dran ändern, dass man doch einen Weg findet. Und das ist das, wir hatten ja auch schon mal einen Text von Jeschaja Leibowitz. Ich glaube nicht, dass es bei Homosexuellen gemacht hätte, aber der grundsätzlich gesagt hat, das ist die Macht der mündlichen Tora, wirklich Dinge auf den Kopf stellen zu können. Auch. Und das eben nicht nur den Weisen der Mishnah und des Talmuds zu überlassen, sondern zu sagen, wir dürfen das heute auch noch machen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen für heute ab und dann beim nächsten Mal einen Abschnitt, wo es auch gerade um die Feiertage geht. Ich habe mal die Vermutung, dass ich mich da gerade darauf konzentriere, weil Levitikus 23, der Festkalender, bietet einiges an, um die Feiertage ein bisschen genauer kennenzulernen.
Ja, sagen Sie, ich habe noch eine Frage. Wo kann ich finden etwas hier über die, zum Beispiel über die altjüdischen Maße? Sie hatten ganz am Anfang stehen ja hier Begriffe wie
Ruhe. Ja, das sind das ist aus der Mishnah-Übersetzung der 1920er, 30er Jahre. Sie könnten mal einfach mit der Wikipedia anfangen. Ich glaube, da findet man heute auch alles solche Begriffe.
Ja, aber hier, also wenn ich da Russ eingebe, ich zum Beispiel jüdisches Wegemaß oder Längenmaß.
Das ist kein spezifisch jüdisches, das sind alles Maße, die eigentlich immer von der Umgebung gekommen sind. Die Mil ist die Meile.
Da kriege ich eine Menge für über Russland.
Ist natürlich ein blödes Wort dafür, ja.
Ja, ja. Das, oder Mil ist auch gar nicht erwähnt da drin.
In also Wikipedia. Mil wäre die Meile. Das, vielleicht kommen Sie über die Meile. Ja, sonst schaue ich nochmal nach, ob ich finde, wie lang das... Also ich denke, im Prinzip geht es darum, dass das natürlich ein Weg sein muss, den man im Laufe des Tages machen kann. Das,
ja, das gut, kann daher ich... stammt ja unser, hier, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun.
Ja, möglich.
Das stammt ja daher.
Ja, die Meile dann. Mhm. Gut. Dann, Frau Fricke noch eine...
Ja, also wenn ich das noch anmerken darf, das ist mir nur aufgefallen, als Sie das von dem Sündenbock erzählten. Ich war auch immer der Meinung, den Sündenbock schickt man in die Wüste. Und dieser Sündenbock ist ja den Felsen runtergestürzt. Und genau das war ja die Todesart für einen Römer. Der wurde ja nicht hingerichtet, so am Kreuz oder sonst wie, sondern der sprang vom Trajanischen Felsen in Rom, wenn er ein ehrhafter Senator war und das Urteil bekam. Hat das vielleicht was damit zu tun, weil die Römer ja die Besetzungsmacht waren? Ist mir nur so durch den Kopf
völlig gegangen. Völlig ausschließen kann man es nicht in der Zeit der Mischna. Die Rabbinen konnten Griechisch und Lateinisch. Es ist wirklich die Frage, wieso kommen Sie jetzt plötzlich darauf, dass der Bock sterben muss? Das ist im biblischen Text nicht so gesagt. Zumindest ein spannender Gedanke, das zu überlegen.
Okay.
Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und bis nächste Woche.
Danke.
Ja. Schön.
Ade.
Tschüss.